Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltempfängers im Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 und folgenden Themen. Nach heftigen Protesten auf Bangladesch-Straßen floh die amtierende Premierministerin, die bereits in der fünften Amtszeit regierte, ins Exil. Süd-Nordfunk von Radio Dreieckland beleuchtet die Situation in einem Interview. Über Solidarität und Perspektiven in einer postmigrantischen Gesellschaft sprach Radio Korax mit dem Historiker Massimo Perinelli von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und im letzten Beitrag erfahren wir mehr über das Thema Chat-Kontrolle auf EU-Ebene. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Während der fünften Amtszeit zwang die Bevölkerung in Bangladesch durch Proteste die Premierministerin Sheikh Hasina zur Flucht aus dem Land. Die Forderungen der Protestierenden waren eindeutig ein Aus für die Premierministerin. Anfangs ließ die 76-jährige Regierungschefin die Proteste niederschlagen. Vor einer Woche beendete sie frühzeitig ihre fünfte Amtszeit, nachdem Demonstrierende den Regierungssitz stürmten. Wie es dazu kam, was das für das Land bedeutet und wie die Zukunft aussehen könnte, darüber sprach der Südnordfunk von Radio Dreieckland mit dem Wissenschaftler Anas Ansar vom Arnold-Bergstresser-Institut der Universität Bonn.
When we talk about the current political situation, it's about the quota system reform. So it's about getting jobs in the civil service.
Wenn wir über die aktuelle politische Situation sprechen, geht es um die Reform des Quotensystems. Es geht also darum, eine Stelle im öffentlichen Dienst im Staatsdienst zu bekommen. Wenn es eine Krise wie die Covid-Pandemie gibt und wenn wir sehen, wie Menschen über Nacht aus ihren Jobs rausgeschmissen wurden, ohne ihre letzte Zahlung zu erhalten, dann gab es diese ganze Diskussion um die Sicherheit von Arbeitsplätzen, die es im privaten Sektor nicht gibt. Und deshalb ist der Staatsdienst sehr lukrativ. Fast 56% der Stellen im öffentlichen Dienst sind für Nachkommen von Personen reserviert, die 1971 für die Unabhängigkeit von Pakistan kämpften und der Awami-Liga nahestehen. Die normalen Menschen, die normalen Studenten, die frisch gebackenen Hochschulabsolventen wurden also diskriminiert.
So the ordinary people, ordinary students, these fresh graduates from the universities, they were discriminated. Because of this special reservation for certain categories.
So this quotation was one of the main problems or critique points.
Yeah. Diese Quotierung war einer der Kritikpunkte in den letzten Wochen und Monaten. Ein weiteres Problem war aber auch, dass sich Hasina seit Jahren zu einer autoritären Regierungschefin entwickelt hat, die auch viel Gewalt ausübt.
Yes, exactly. I think she was highly popular prime minister as she took power in 2008, and of course it was a democratically elected government.
Ja, genau. Ich glaube, sie war eine sehr beliebte Premierministerin, als sie 2008 die Macht übernahm. Und natürlich war es eine demokratisch gewählte Regierung. Aber im Laufe der Jahre wurde sie von einer Führungspersönlichkeit zu einer Kultfigur. Und so versuchte sie, ihre Kontrolle in fast allen staatlichen Institutionen auszuüben. Langsam verwandelte sich das Land in einen Polizeistaat. Es gab also keine fairen Wahlen. Eine Wahl nach der anderen wurde manipuliert. Die letzten drei Parlamentswahlen waren eine Art Einparteienwahlen. Man kann das gut mit den Wahlen in Russland vergleichen. Es gibt eine Partei und dann gibt es diese ausgewählten Oppositionsfiguren, die bei den Wahlen antreten, um den Eindruck einer fairen Wahl zu erwecken. Aber selbst diese Oppositionsfiguren wurden von ihr ausgewählt. Und die Wahlergebnisse sind schon vor der Wahl festgelegt. Außerdem haben die führenden Oppositionsparteien alle Wahlen boykottiert.
And the results of the elections are even decided before the election. Plus the leading oppositions, they boycotted all those elections.
A lot of people, especially young people, students.
Viele Menschen, vor allem junge Leute, Studierende, gingen auf die Straße und protestierten. Wie hat sich das entwickelt?
I mean, these are generations who were protesting in the streets. They haven't managed to exercise their voting rights.
Es sind Generationen, die auf der Straße protestiert haben. Sie konnten kein einziges Mal von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, seit sie wahlberechtigt sind. Sie sind ihr ganzes Leben lang mit dieser diktatorischen Führung aufgewachsen. Und wie sie nach und nach die demokratischen Institutionen zerstörte und die Grundrechte des Volkes abschaffte. Aber irgendwie haben sich die einfachen Leute damit abgefunden. Dann kommen diese Studenten, die ein ganz anderes Ziel im Leben haben, die steuerlich stark belastet sind, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben wollen, die ihr Wahlrecht ausüben wollen. Und dieser Unmut, den wir in den Straßen von Dakar an verschiedenen Universitäten gesehen haben, hat sich eigentlich schon seit 5 Jahren angebahnt. 2018 gab es einen massiven Studentenprotest gegen die Verkehrspolitik. Und 2020 ging es um das Missmanagement von Covid. Und dann im Jahr 2023 ging es zunächst um die Reform des Quotensystems, also die Reform der Stellen im öffentlichen Dienst. Und als die Regierung begann, die Proteste brutal niederzuschlagen, wurde daraus ein demokratischer Kampf, der dazu führte, dass die Premierministerin auf die Straße gesetzt wurde.
As the government started kind of like brutally cracking down the protests, it turned into a democratic struggle and led to the departure of the then prime minister.
On the streets, which kinds of groups?
Welche Gruppen außer den Studierenden konnten wir noch sehen?
As the government started cracking down, every day there were 5, 10, 20 students were getting killed.
Als die Regierung anfing, hart durchzugreifen und jeden Tag 5, 10, 20 Studenten getötet wurden, wurde das zu einem nationalen Thema. Also gingen die Eltern auf die Straße und dann schlossen sich ihnen verschiedene politische Akteure an. Sogar Rikscha-FahrerInnen, TextilarbeiterInnen, TagelöhnerInnen. Also Menschen aus allen Gesellschaftsschichten schlossen sich der Bewegung an. Es war eine Bewegung, in der wir eine noch nie dagewesene Solidarität im Land erlebt haben. Menschen aus allen religiösen Gruppen, allen politischen Ideologien, natürlich auch Menschen, die islamischen oder islamistischen politischen Ideologien angehören. Menschen, die der linken Politik zuzuordnen sind. Alle waren also in dieser Bewegung. Und das ist es, was die Bewegung meiner Meinung nach so einzigartig und erfolgreich gemacht hat. Denn es ist ihr gelungen, Unterstützung aus allen Teilen unserer Gesellschaft zu erhalten.
So all were in this movement and that's what I think made the movement a unique one and a successful one. Because it managed to kind of galvanize support from all walks of our society.
Protesters in Bangladesh have one demand: the government must step down immediately.
Yes, I want to step down Sheikh Hasina.
I've read one slogan and it's really impressing.
Ich habe einen Slogan gelesen, der wirklich beeindruckend ist. Ein protestierender Student sagte, ich biete meine Brust an und ihr schießt. Das war also eine Art Metaslogan, weil sie vielleicht gar nichts mehr zu verlieren hatten.
while he was chanting that slogan, the same time police actually shoot him, and his death was live telecasted on social media.
Während er diesen Slogan skandierte, erschoss ihn die Polizei. Sein Tod wurde live in den sozialen Medien übertragen und hat sich im ganzen Land und sogar außerhalb des Landes verbreitet. Wir haben massive Unterstützung und Solidarität sogar aus Indien und Pakistan erfahren, und die Bewegung ging nach diesem Vorfall sogar in Europa auf die Straße, wo Studenten verschiedener deutscher Universitäten, Studenten verschiedener britischer Universitäten und der USA protestierten und vor allem das Foto des toten Studenten zeigten. Es war also eines der Schlüsselereignisse, die zum Erfolg dieser Bewegung geführt haben. Es ist ein ikonisches Bild. Bis dahin war es der Regierung gelungen, alle Proteste zu unterbinden, indem sie diejenigen, die auf der Straße waren, tötete und bedrohte. Aber nach dem Vorfall mit den Studenten, die von der Polizei kaltblütig erschossen wurden, wurde vielen Studierenden klar, dass sie nichts zu verlieren haben. Entweder wir sterben oder wir gewinnen. Und ich glaube, da hat die Regierung die Kontrolle verloren, denn sie hat es nicht mit berechnenden Oppositionsführern zu tun, sondern mit diesen unschuldigen 17, 18 bis 25-jährigen Studenten, die bereit sind, ihr Leben für ihr Land, für die Demokratie und für die Redefreiheit zu opfern. Und da hat sich die Regierung meiner Meinung nach verrechnet und musste zahlen.
You are dealing with these very innocent 17, 18 to 25 years old students who are ready to sacrifice their life for the sake of their country, for the sake of democracy, for the sake of freedom of speech. And that's where I think the government sort of miscalculated and had to pay off.
Very interesting as well is the role of military.
Sehr interessant ist auch die Rolle des Militärs. Die Situation änderte sich dramatisch, weil das Militär sich plötzlich weigerte, auf Menschen zu schießen.
Until the very last hour, Prime Minister wanted to remain in power.
Die Premierministerin wollte bis zuletzt an der Macht bleiben. Sie hatte ein Treffen mit hochrangigen Vertretern des Verteidigungsministeriums, einschließlich des Polizeichefs, des Geheimdienstchefs, des Chefs der Armee, der Marine und der Luftwaffe. Dieses Treffen fand am 5. August morgens um 10 Uhr statt. Aber schon am Tag zuvor, am 4. August, als bereits eine Ausgangssperre verhängt und die Armee auf den Straßen stationiert war, begannen die Nachwuchsoffiziere der Armee und die Soldaten, sich unter die protestierenden Studenten zu mischen. Und die Studenten hatten eine sehr interessante Strategie, die Armee davon zu überzeugen, dass man all die Jahre neutral geblieben war. Im Jahr 2008 wurden in Bangladesch 57 Armeeoffiziere getötet. Es gab also auch Beschwerden unter den Armeeoffizieren, dass sie beiseite geschoben wurden, dass sie ins Abseits gedrängt wurden und dass viele ihrer Kollegen und Kameraden bei einem brutalen Massaker in Bangladesch getötet wurden. Und diese Offiziere und ihre Familien haben bis heute keine Gerechtigkeit erfahren. So begannen die Studenten, diese Erinnerungen zu instrumentalisieren, wie auch sie von diesem Regime verraten wurden und wie das Militär bis heute von externen Mächten, hauptsächlich dem indischen Geheimdienst, kontrolliert wird.
The students sort of started using those memories of how they were also betrayed by this very regime and how sort of the military is controlled by external powers, mainly the Indian secret service.
Aber das war ja kein klassischer Militärputsch, das ging schon von den Studierenden aus.
It came from the students. If we see that there has been the military intervention in toppling down this dictatorial regime.
Ja, es ging von den Studenten aus. Wenn wir behaupten, dass die militärische Intervention zum Sturz dieses diktatorischen Regimes geführt hat, ist es in erster Linie eine Revolution der Studenten. Später wurde es zu einer Revolution, an der sich die Mittelschicht, vor allem die städtische Mittelschicht, massenhaft beteiligte. Wir haben über 550 offizielle Tote und mehr als 300 von ihnen sind unter 25 Jahre alt. Und es gab sogar Vorfälle, bei denen 7- oder 8-jährige Kinder die mit ihren Eltern auf der Straße protestierten, von der Polizei erschossen wurden. So etwas hat es in der Geschichte Bangladeschs noch nie gegeben. Wir haben noch nie ein solches Blutvergießen durch eine zivile Regierung erlebt. Und ich glaube, dass sie keine andere Wahl hatte, denn je näher das Ende kam, desto brutaler wurde sie und desto mehr wurde sie von all den Strukturen abgekoppelt, die sie unterstützten, um an der Macht zu bleiben. Also von der Polizei, von der Armee und dann war es vorbei.
So the removal of police and then the army and then it's the end.
This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilian's charter. We need a civilian's government and we are going to ensure it.
Hassani resigned and fled to India.
Hassani trat zurück und floh nach Indien. Was geschah dann? Es gab im Anschluss viel Gewalt und Chaos und auch Fake News. Kannst du die Tage im August beschreiben?
So, as I said, that it was practically a police state for the past 10, 15 years.
Wie ich schon sagte, war Bangladesch in den letzten 10, 15 Jahren praktisch ein Polizeistaat. Und als die Polizei beschuldigt wurde, die Studenten getötet zu haben, als die Regierung und die Premierministerin flohen, gab es ein sofortiges Einschreiten gegen die Polizei. Es wurden über 400 Polizeistationen angegriffen. Es gab Vorfälle, bei denen die Polizeikräfte in den Polizeistationen bei lebendigem Leib verbrannt wurden, weil die Demonstrierenden so wütend waren. Fast 48 Stunden lang gab es praktisch keine Regierung im Lande. Und in diesen 48 Stunden ist eine Menge passiert. Für uns war das buchstäblich eine Stunde Null. Es gab natürlich Übergriffe, Angriffe auf Minderheiten. Es gab Angriffe auf Hindu-Tempel. Es gab auch Angriffe auf regierungsnahe Parteifunktionäre, Abgeordnete, Minister, Polizisten, Beamte, die eng mit dem Regime zusammenarbeiteten. Aber seit die Übergangsregierung die Macht übernommen hat, ist die Situation langsam unter Kontrolle. Nicht vollständig, aber es wird besser.
We are not in a position to tell that it's now fully under control, but it's getting better.
Tell me more about Muhammad Yunus.
Erzähl uns mehr über Muhammad Yunus. Wer ist er und was ist seine Rolle jetzt?
I'm sure everyone who is familiar with his role as a Nobel Peace Prize winner.
Ich bin mir sicher, dass viele ihn als Friedensnobelpreisträger kennen und sein Mikrokreditprogramm, mit dem er Frauen aus der Armut holt. Er ist also mit Sicherheit der beliebteste und angesehenste Bangladescher auf der internationalen Bühne.
So he is definitely probably the most popular and well respected Bangladeshi.
Young people in the whole world, they have the power which no other generation ever had.
Die jungen Menschen auf der ganzen Welt haben eine Macht, die keine andere Generation vor ihnen je hatte. Sie können Dinge tun, die gestern noch unmöglich schienen und heute möglich sind. Wenn die Jugend diese Aufgabe ernsthaft in Angriff nimmt, können sie eine neue, bessere Welt schaffen, bevor wir uns selbst zerstören.
Professor Yunus as the head of the interim government was also a demand came from the students.
Und Professor Yunus als Chef der Übergangsregierung war auch eine Forderung, die von den Studentinnen kam. Es gab also nicht einmal eine Diskussion über eine zweite Option. Es war eine Entscheidung, die von allen Akteuren, die Teil der Bewegung waren, anonym getroffen wurde. Und ich denke, da sich Bangladesch in einer Übergangsphase befindet, brauchen wir auf jeden Fall eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, mit der internationalen Politik, der internationalen Gemeinschaft umzugehen, denn wir brauchen auch internationale Unterstützung. Unterstützung von der UNO, Unterstützung von der Europäischen Union. Wir brauchen eine Person, die dazu in der Lage ist und die bereits gute Beziehungen zu all diesen Ländern und internationalen Gemeinschaften pflegt. Und ich denke, dass die Rolle von Professor Yunus hier eine Ausnahme darstellt.
Little by little, Hassanis repressive behavior comes to light.
Nach und nach kommt Hassanis repressives Verhalten ans Licht und ihr wird eine Menge vorgeworfen. Wie stehen deiner Meinung nach die Chancen, dass sie am Ende vor Gericht landet?
We have now started to kind of like finally learn what has been done to the country in the name of development.
Jetzt erfahren wir sozusagen endlich, was dem Land im Namen des Fortschritts angetan wurde. Das Land ist hoch verschuldet. Als er das Land verließ, waren es wahrscheinlich über 500.000 Milliarden Dollar. Das gesamte Wirtschaftssystem ist zusammengebrochen. Und es gibt eine Fülle von Beweisen dafür, wie brutal sie nicht nur gegen die Opposition im Lande vorging, sondern auch, ich meine ganz zum Schluss, gegen die Journalisten, Studenten und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Selbst wenn sie also versuchen sollte, ins Land zurückzukehren, denke ich, dass sie direkt am Flughafen verhaftet werden wird, denn es gibt bereits über 50 Fälle, die gegen Hasina eingeleitet wurden. Ich bin kein Rechtsexperte, aber alle diese Fälle könnten zu einem Todesurteil führen. Und ich glaube nicht, dass er an eine Rückkehr denken wird. Ich denke also, dass es ein Neuanfang für das Land sein wird, in dem zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die Awami-Liga nicht vertreten sein wird.
I think it will be a fresh start for the country, where for the first time in the history of the country we will not have the Awami League.
What is your very personal feeling at the moment, your hopes?
Was ist dein ganz persönliches Gefühl im Moment? Deine Hoffnung und deine, sagen wir mal, optimistische, aber gleichzeitig realistische Prognose für dein Land?
So unfortunately there will be a lot of political revenge and there will be killings.
Es wird leider viele Rachemorde geben, vor allem an denjenigen, die beschuldigt wurden, in all den Jahren Menschen gefoltert zu haben, denn wir sprechen von einer Justiz, die auch von Leuten geleitet wird, die vom vorherigen Regime ernannt wurden. Die Menschen warten also nicht darauf, dass die Justiz ihre Hausaufgaben macht. Und zweitens denke ich, dass es nach dem Sturz eines Regimes, das das Land 15, 16 Jahre lang regiert hat, auch Zeit für den Wiederaufbau und die Reform braucht. Und wie diese Reformen ablaufen, wer diese Leute ersetzt, ist ebenfalls ein großes Problem. Und drittens brauchen wir auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. All die Jahre wurden die Leute, die in der UNO und in verschiedenen Außenministerien saßen, ebenfalls von diesem Regime ernannt. Wir müssen also auch diese gesamten internationalen Beziehungen von Grund auf neu aufbauen. All dies ist für Bangladesch im Moment eine gewaltige Aufgabe. Und schließlich haben wir es mit einer Regierung zu tun, die für die Reformen verantwortlich ist und von einem Professor geführt wird. Die Mitglieder sind 25, 26 Jahre alte Studenten, die in der Regierung mitarbeiten. Wir haben Menschenrechtsaktivistinnen, wir haben PolitikwissenschaftlerInnen, einen Umweltanwalt. All diese Leute sind großartig in ihren Berufen. Aber sie sind keine Politiker. Es ist also eine Technokratenregierung. Und es gibt Herausforderungen, wie sie einerseits mit der Forderung der Bevölkerung nach Reformen umgehen. Auf der anderen Seite fordern die politischen Parteien, die all die Jahre diskriminiert und benachteiligt wurden, so bald wie möglich freie und faire Wahlen. Wie werden sie also mit dem Druck fertig, der von der internationalen Gemeinschaft, dem einfachen bangladeschischen Volk, das massive Reformen wünscht, und den politischen Parteien, die an den Wahlen teilnehmen und an die Macht kommen wollen, ausgeht? Die Frage, wie sie das Gleichgewicht zwischen diesen von verschiedenen Seiten erhobenen Forderungen herstellen können, ist also von großer Bedeutung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Bangladesch als ein neues und frisches Land zu betrachten und dazu auffordern, uns bei diesen Reformen zu unterstützen und zu versuchen, die Menschen und ihre Wünsche zu verstehen. Und vor allem die jungen Generationen, die demokratischen, friedliebenden Menschen aus der ganzen Welt, die wissen, wie sie zu diesem Reformprozess beitragen können.
And try to also understand the pulse of the people, what they want, and especially the young generations all over the world, the democratic, peace-loving people from all over the world, that see how you can contribute in this process of reform.
Zu hören war ein Gespräch zur Situation in Bangladesch. Den Beitrag hat Eva Gutensohn für Radio Dreieckland gestaltet. Das Thema Migration ist ein viel diskutiertes, vor allem in Zeiten von Wahlkampf und bevorstehenden Wahlen. So war es vor kurzem in Deutschland, als die Bundesländer Sachsen und Thüringen wählten, so ist es auch in Österreich vor der Nationalratswahl. Doch wie kann es gelingen, eine konstruktive Perspektive auf die aktuelle Sachlage zu werfen? Welche Hoffnung besteht, in einer postmigrantischen Gesellschaft wieder zusammenzufinden? Darüber und über den Solidaritätsbegriff an sich sprach Radio Korax mit Massimo Perinelli. Er arbeitet als Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei der er auch den Gesprächspodcast ManyPod betreibt. Außerdem ist er Historiker und engagiert sich seit 25 Jahren für postmigrantische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur.
In einigen deiner Texte und auch in deinem Podcast beschreibst du, dass eine liberale und klassenbewusste postmigrantische Gesellschaft das Fundament der Brandmauer gegen rechts ist. Was ist denn damit genau gemeint und wie können wir eine solche Gesellschaft verteidigen?
Ja genau, also wenn man sich anguckt, was die Rechten machen, jetzt gerade was ihre Politik ist, ist vor allen Dingen den gesellschaftlichen Zusammenhalt anzugreifen. Sie schwächen gezielt sozusagen die Zivilgesellschaft, die vielen demokratischen Verbände, Initiativen, Gewerkschaften und Institutionen. Das ist sozusagen ihre Taktik, auch die Kultureinrichtungen, und sie greifen auch das Recht an. Und da muss man sich natürlich dann angucken, warum ist denn die Gesellschaft heute eine offene Gesellschaft? Du hast es gesagt, liberal, klassenbewusst, postmigrantisch. Was heißt das eigentlich? Und wie ist sie denn so geworden? Sie ist ja nicht von selber so geworden, weil es hat viel mit den sozialen Kämpfen in der Vergangenheit zu tun. Und dort spielt eben Migration eine herausragende Rolle, weil sozusagen würde ich sagen, und das ist ja das, wobei ich auch schreibe, dass sozusagen die Migranten, Migrantinnen, früher in den 50er, 60er Jahren die GastarbeiterInnen und die vielen anderen, die in dieses Land gekommen sind, aus einer Position der strukturellen Entrechtung, sozusagen weil sie ausgebeutet worden sind, weil sie in schlechten Wohnbedingungen leben mussten, weil ihre Kinder keine Bildungschancen bekommen haben, weil sie nicht politisch partizipieren durften, hatten kein Wahlrecht und so weiter, weil sie sozusagen aus dieser Position der strukturellen Entrechtung eigentlich die ganze Zeit sich organisieren mussten, solidarische Bündnisse, politische Organisierungen vorantreiben mussten, um sich sozusagen diese Rechte, die ihnen verwehrt worden sind, zu erkämpfen. Und diese Kämpfe waren anschlussfähig für ganz viele andere soziale Bewegungen. Also wenn man sich anguckt, 68 zum Beispiel, die Jugendlichen, die Jugendrevolte, die Studentenbewegung, die sogenannte, wäre sozusagen hat sehr stark stattgefunden in den migrantischen Milieus, in genau diesen Kiezen und Strukturen, die Migranten und Migrantinnen hergestellt haben. Und das ist, glaube ich, das, was man sich angucken muss, was sozusagen dieses Land liberalisiert, demokratisiert hat. Es war eben sehr stark genau diese Kämpfe der Migration. Und deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass Migration das Hassthema und das Thema Nummer eins ist bei den Rechten, bei der AfD. Es gibt sozusagen, man macht das Radio an, es gibt keine andere Nachricht mehr als das. Es ist Thema Nummer eins, wird jetzt die Migrationswende gefordert und auch umgesetzt. Und das ist eben keine falsche Ideologie oder der Rassismus ist keine Dummheit, sondern es ist tatsächlich eine rationale Strategie, genau diese offene Gesellschaft zerstören und als Fundament, als Bedingung dafür, dass eigentlich eine rechte Hegemonie, also der Faschismus sozusagen hier wieder Fuß fassen kann.
Du beschreibst ja auch, also, oder kritisierst auch in vielen deiner Texte oder auch im Podcast selbst, dass sowohl die Linke als auch als Partei, aber auch eben Bewegung nicht angemessen mit dem Thema Migration umgehen. Wie sieht denn für dich ein angemessener Umgang mit dem Thema aus und was braucht es dafür?
Niemand geht gerade damit angemessen um, auch die anderen Parteien nicht. Also ich meine, wenn man sich die Grünen anguckt, die sind ja aus der außerparlamentarischen Opposition damals in den 70ern, späten 70ern, dann in den 80ern erwachsen und aus der Frauenbewegung, aber eben auch aus migrantischen Kämpfen. Sozusagen, sie kommen eigentlich aus diesen und vertreten das ja eigentlich auch in ihrem Sprechen. Und trotzdem lassen sie sich aber mitreißen jetzt in dieser Anti-Migrationshetze, in dem Rassismus, ohne Not. Die SPD genauso, die ja sehr stark verbunden ist in den sozialen Kämpfen, in den Gewerkschaftskämpfen, wo die Migranten und Migrantinnen ja eine wichtige Bedeutung seit Jahrzehnten spielen. Und sozusagen für soziale Gerechtigkeit dort kämpfen. Auch die SPD sozusagen lässt sich mitreißen in diese Hetze ohne Not und eben auch sogar die CDU. Ich meine, viele migrantische Bürger, Bürgerinnen wählen die CDU, weil sie selber Geschäftsleute sind und setzen auch Hoffnung rein in so eine offene, sozusagen kapitalistische Partei. Und dieser ganze bürgerliche Block lässt sich jetzt eigentlich mitreißen von der rechten Hetze und hetzt mit. Und es ist, und sie machen das ohne Not und sie machen das zum Preis ihres eigenen Untergangs. Und das ist ja das Verrückte. Und die Linke sind die einzigen eigentlich, die sich an dieser Hetze nicht beteiligen. Aber sie stellen sich eben auch nicht offensiv dagegen und entwickeln auch kein offensives Narrativ, das für die postmigrantische Gesellschaft streiten würde. Also die in Migration sozusagen einen demokratischen positiven Effekt sehen, die sozusagen für mehr Bewegungsfreiheit, für offenere Grenzen streiten würde, die jetzt offensiv zum Beispiel jetzt nach Solingen sagt, also die Geflüchteten, die hier geflohen sind, genau vor dieser Gewalt des Islamismus, die muss man hier schützen, das ist eben auch unsere Bevölkerung. Also es fehlt eben in der Linken dieses Narrativ und das liegt daran, würde ich sagen, weil die Linke eben zerstritten ist seit über 100 Jahren an der Frage der Migration, wie sie sich damit halten soll. Auch sehen Sie da drin sozusagen so einen internationalen, transnationalen Klassenkampf, den es zu unterstützen gilt? Oder sehen Sie darin eben diese Frage der Lohnkonkurrenz, die das Kapital sozusagen nutzt? Das ist mal so ganz platt gesagt. Und deswegen schweigt sie. Und dieses Schweigen ist ein großes Problem. Und es ist jetzt auch nicht nur die Partei, von der ich rede, sondern eben auch eine linke Bewegung, die eben auch kein richtiges Verhältnis dazu hat. Also ich meine, wenn man sich anguckt, eine linke Geschichtsschreibung, eine Bewegungsgeschichtsschreibung, die dann die Kämpfe, Hausbesetzungskämpfe, die ganzen Stadtteilkämpfe und so weiter erzählt, verschweigt ganz häufig, dass gerade die GastarbeiterInnen waren, die die ersten Hausbesetzungen in Deutschland gemacht haben, die diese Praktiken hier reingebracht haben, die die ersten Stadtteilzentren gegründet haben und sagen die Strukturen eigentlich ermöglicht haben, in denen dann Linke ihr alternatives Leben leben konnten. Und eben dort fehlt eben auch sozusagen so positiver Bezug, ein solidarischer Bezug im Grunde genommen mit diesen migrantischen Lebenswelten. Die kommen bei Linken oft nur vor, irgendwie, naja, ich würde sagen, so als Opfer, als falsches Opfer rechter Hetze. Aber eigentlich hat man zu wenig Bezüge und genau die bräuchte es aber genau jetzt in diesem Moment, wo die Rechten so easy durchmarschieren können mit diesem starken Rassismus. Also dem, was entgegenzusetzen da, fehlt es. In der Linken, bei allen, aber eben in der Linken, die werden eigentlich, hätten die Verantwortung sozusagen, da offensiver vorzugehen.
Du nutzt ja in deinen Analysen oder auch in deinen eben Texten immer den Begriff der Gesellschaft der Vielen und nimmst es so als Ausgangspunkt und du sagst, dass es eben eine Analyse ist, also so eine Bestandsaufnahme, ein Ist-Zustand, diese Gesellschaft der Vielen, aber eben auch eine Vision, also eine noch zu erkämpfende Zukunft. Wie kann diese Zukunft aussehen oder was ist da deine Vision?
Ja, die postmigrantische Gesellschaft der Vielen, das ist so ein Begriff, der klingt so ein bisschen akademisch, aber er ist eigentlich ganz praktisch gemeint. Postmigrantisch meint ja vor allen Dingen, ich meine, wenn man sich die Zeit anguckt, denkt man, Migration fängt jetzt gerade an oder, oh Gott, die Flüchtlinge kommen. Aber ich meine, es gibt in diesem Land immer schon Einwanderung, vor allem nach 45. Das ist sozusagen eine Normalität. Diese Migration hat schon lange stattgefunden. Man muss darüber nicht noch drüber reden, sondern es ist ein Normalfall. Die Leute bewegen sich, auch die Deutschen gehen ins Ausland die ganze Zeit und arbeiten dort. Also das ist ein normaler Zustand. Wir müssen darüber nicht mehr reden. Migration hat eben in dem Sinne immer auch schon lange stattgefunden und ist irgendwie auch schon etwas, was sozusagen auch immer schon in der Vergangenheit war. Deswegen ist es eben postmigrantisch. Wir sind schon längst migrantisiert. Ein Drittel der Bevölkerung, auf jeden Fall der jungen Bevölkerung, hat einen Migrationshintergrund durch ihre Eltern oder Großeltern, aber sie sind eben Teil dieser Bevölkerung und diese Gesellschaft ist deswegen eine durch Migration durch und durch geprägte. Deswegen muss man sich gar nicht sozusagen diese Spaltung da mitreden, zu sagen, es gibt die deutsche Gesellschaft und dann gibt es die Migranten, sondern die Gesellschaft ist eine durch Migration geprägte Gesellschaft, deswegen ist es eben eine postmigrantische Gesellschaft. Und weil sie durch Migration geöffnet wurde, diversifiziert wurde, weil sie sozialer wurde, demokratischer wurde, ist es eben auch eine Gesellschaft der Vielen, die eben nicht homogen sind. Wir sind nicht alle gleich, sondern alle sind unterschiedlich. Und das meint nicht nur jetzt die Leute mit Migrationshintergrund, sondern auch alle anderen, die jetzt keinen Migrationshintergrund haben, aber die trotzdem wie selbstverständlich natürlich diese postmigrantische Gesellschaft eben auch genießen. Ich meine, wir leben ja alle international und kennen uns aus und lieben verschiedene Kulturen, verschiedenes Essen und verschiedene Sprachen. Und sozusagen, wir sind ja selber nicht homogen und wollen es eben auch nicht sein. Und das ist damit gemeint, wenn man sagt, das ist die Gesellschaft der Vielen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, also es ist eine Beschreibung der jetzigen Gesellschaft, in der wir leben und die es zu verteidigen gilt. Und gleichzeitig ist es aber auch, wie du schon auch gesagt hast, eben auch eine Vision, weil wir natürlich wissen, dass diese Gesellschaft angegriffen wird, destabilisiert wird, durch rechte Gewalt, durch Anschläge, aber eben auch immer wieder durch die Politik, wie man jetzt ja gerade heutzutage sehen kann. Sie wird eben nicht geschützt, sondern destabilisiert. Es wird nur von Abschiebung geredet, es wird nur von Entrechtung geredet. Insofern ist die Gesellschaft der vielen eben auch, wie wir immer gesagt haben, eine Wette auf die Zukunft, also auf das, was wir setzen und was eben diese Gesellschaft lebenswert machen kann und auch retten kann jetzt vor einer rechten Machtübernahme. Genau, man muss, glaube ich, das nur sehr offensiv eben sprechen und nicht in den Fehler gehen zu sagen, wir sind gegen den Rassismus, jetzt zum Beispiel der Regierungspolitik oder jetzt wenn Merz da rumwütet, sondern auch sagen, warum eigentlich? Also es ist nicht nur, weil es eben ungerecht ist irgendwelchen Menschen gegenüber, die irgendwie die anderen sind, sondern weil dieses Sprechen uns alle meint, weil sozusagen es die Migrationsgesellschaft angreift und das sind wir eben alle und es macht das Leben unsicherer, destabilisiert ist, es macht uns alle ärmer und es setzt uns eben der Gefahr autoritären Demokratieabbau alle aus. Und deswegen sozusagen ist diese Position, diese Perspektive wichtig und auch sozusagen diese Zukunftsvision, dass wir genau diese Gesellschaft der vielen ausbauen, das solidarische Moment da drin in uns immer wieder vor Augen führen, die Kämpfe, die davon stattgefunden haben und jeden Tag stattfinden, die Solidarität, die es eben dafür braucht und das ist genau das ist für eine lebenswerte Gesellschaft, für die wir eben kämpfen, für eine andere Zukunft eben.
Genau, da hast du mir gerade schon ein super Schlagwort geliefert, nämlich den Begriff Solidarität, der ja eben auch sehr viel im Zusammenhang mit der Gesellschaft der vielen oft als ja vielleicht auch ein bisschen sinnentleerter Begriff ja immer dazu in Kontext gesetzt wird. Du kritisierst diesen Begriff auch ein bisschen, beziehungsweise mit was für einem Inhalt er mittlerweile aufgeladen ist. Also wie können wir miteinander solidarisch sein und warum wird dieser Begriff oft missverständlich verwendet?
Ja, das ist eine große Frage, eine gute Frage. Das stimmt, Solidarität ist eigentlich ein Begriff, der wahnsinnig viel gebraucht wird und missbraucht wird. Das ist wirklich ein inflationärer Begriff. Alle benutzen den. Wir müssen mit allen solidarisch sein. Bei Corona wurde ganz stark bemüht, dass man sagt, man bleibt zu Hause und ist solidarisch. Mit dem Ukraine-Krieg, also dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine wird das gesagt. Also überall wird sozusagen Solidarität eingefordert. Jetzt auch natürlich beim Nahostkrieg, Israel-Gaza. Sozusagen, man wird aufgefordert, solidarisch zu sein, was aber sehr häufig einhergeht, sozusagen mit einer Aufforderung einer Vereindeutigung und Vereinseitigung. Man soll sich auf eine Seite schlagen und viele Aufrufe der Solidarität bedeuten im Grunde genommen direkte Aufrufe der Entsolidarisierung mit der anderen Seite. Und das ist sozusagen ein Solidaritätsbegriff, der gerade sehr stark Konjunktur hat, der sehr stark identitär eben ausgerichtet ist, wo man sich eben mit einer bestimmten Gruppe solidarisieren soll, sondern mit der Gruppe, die einem gleich ist. Und demgegenüber versuchen wir, einen anderen Begriff der Solidarität zu setzen, auch aus der Geschichte und der Geschichte der Kämpfe zu entwickeln. Das ist nämlich gerade sozusagen die Beziehungen zwischen Menschen, die nicht gleich waren, bewahren, die sozusagen Solidarität und solidarische Netzwerke aufbauen konnten und tatsächlich hier Dinge verändern konnten. Also weiß ich nicht, ein Beispiel zum Beispiel 2015, als 1 Million Geflüchtete sich hier ihren Weg hier nach Deutschland erkämpfen konnten und plötzlich ganz viele hier in solidarische Beziehungen gegangen sind zu diesen Menschen und sich überlegt haben, wie können wir denn zusammen leben mit denen, wenn die jetzt in unser Dorf kommen und die sind ja fremd und wir sind ihnen auch fremd, wie können wir denn eigentlich gemeinsam sozusagen Beziehungen eingehen? Und diese Frage, wie man sozusagen gemeinsam Beziehungen eingehen kann mit Leuten, die nicht gleich sind wie wir, wo ich nicht verlange von vornherein, du musst genauso sein wie ich, und wir uns gegenseitig bewachen, dass auch niemand abweicht von diesem Gleichsein, sondern dass wir eben genau sozusagen mit dem, was wir nicht kennen, in eine die Tür aufmachen, die Frage der Gastfreundschaft, die Frage der Neugierde, die Frage auch zu sagen, auch ich will nicht immer so bleiben, wie ich bin, sondern durch den Kontakt mit anderen, die anders sind als ich, sozusagen kann ich mich auch selber entwickeln und kann mich auch selber verwandeln, sozusagen transformieren und sozusagen ja wirklich andere Gesellschaftsformen entwickeln. Das ist, glaube ich, ein Solidaritätsbegriff, der sehr wichtig wäre und der heute eben fehlt. Und deswegen erzählen wir ja auch immer diese Geschichte der Migration vor 30, 40, 50 Jahren, weil dort genau diese Begegnung stattgefunden hat. Also zwischen Menschen, die hier neu ins Land gekommen sind, Leute, die hier selber unzufrieden waren und die dann hier im Grunde genommen sich begegnet sind, nicht weil sie einer Meinung waren oder politisch Genossen, Genossinnen waren, sondern weil sie im Grunde genommen ähnliche sozusagen so ein ähnliches Begehren sich getroffen hat aus ganz unterschiedlichen Interessen und darin dann aber wahnsinnig große Dinge passieren und entwickeln sich konnten. Also alles, was wir heute kennen, die ganzen Kiezen, die ganzen Strukturen, alles, was wir heute als links bezeichnen, ist im Grunde genommen aus dieser Begegnung entstanden. Und das ist das, was wir als Solidarität bezeichnen würden. Und ja, was auch so als Vorstellung eben sehr stark leidet heute. Also heute ist Solidarität vor allen Dingen eben Parteinahme und das ist genau falsch rum, würde ich sagen.
Ich habe zum Schluss noch die Frage, die auch gut passt in dem Kontext der Solidarität. Und das ist auch ein bisschen eine Knüppelfrage, denn wir sprechen ja auch hier gerade im Morgenmagazin viel darüber, wie die Wahlen in Thüringen und Sachsen ausgegangen sind. Und du beschreibst auch immer wieder, dass es im Osten nach der Wende so eine Art, du hast es genannt, Kanakisierung der Gesellschaft stattgefunden hat, nämlich das Leben und Arbeiten der Menschen im Osten Deutschlands wurde nach der Wende stark abgewertet und quasi da gab es eigentlich Anknüpfungspunkte mit migrantischen Menschen, die ja auch, deren Arbeit ja auch oder deren Leben auch nicht gleichermaßen anerkannt wird. Und da haben wir aber jetzt einen starken Bruch, also das ist quasi dann total auseinandergedriftet, wahrscheinlich eben, weil es sowas gibt wie nationale Identität, auf die man sich dann in solchen Krisensituationen wieder so zurückberuft. Siehst du irgendwie für die Zukunft, dass es wieder ein Zusammenkommen da geben kann? Und ich meine, das ist auch jetzt wieder so eine Reproduktion von, ja, narzisstische Strukturen gibt es irgendwie nur in, also Nazi-Strukturen gibt es irgendwie nur in Ostdeutschland oder so. Aber gibt es da für dich in der Zukunft irgendwie so eine Vision von, wie kriegen wir das wieder zusammen? Wie können wir uns da auch irgendwie wieder zusammentun und ja, vielleicht uns auch breiter aufstellen, um die eigentlichen Themen anzugehen, die uns beschäftigen?
Es muss diese Zusammenkunft geben. Es muss dieses Zusammenkommen geben. Es geht nicht anders. Das ist genau die Aufgabe, die wir jetzt haben, die wir uns jetzt stellen müssen. Und es stimmt. Also es gibt sozusagen ein Angebot, was wir uns wirklich mal angucken können. Nach dem Mauerfall, nach der Wende, das sagen ja einige MigrationsforscherInnen auch, also ne, hat die ostdeutsche sozusagen Bevölkerung eine Art Erfahrung gemacht, die Migranten und Migrantinnen die ganze Zeit machen. Also sozusagen diese Abwertung des eigenen Lebens, dieses Desinteresse gegenüber der eigenen Geschichte. Niemand interessiert sich dafür. Also was wissen wir heute über die DDR-Gesellschaft? Wir wissen immer nur über Stasi und sozusagen die ganze Stasi, aber die Gesellschaft sozusagen, niemand interessiert sich für das Leben dort. Und sie sind auch ökonomisch abgewertet und verarmt worden. Also das sind sozusagen Dinge, die Migranten und Migrantinnen auch die ganze Zeit erfahren. Insofern gäbe es hier die Möglichkeit der Solidarität zu sagen, wir wären hier eigentlich vielleicht auf eine ähnliche Art, nicht auf die gleiche, aber auf eine ähnliche Art, machen wir gleich ähnliche Erfahrungen und könnten uns eigentlich zusammentun. Wir wissen natürlich aus der Geschichte, dass dem nicht so war, dass der Nationalismus und der Rassismus viel stärker waren, dass die Ostdeutschen gesagt haben, wir haben Recht auf die Reichtumsströme, weil wir Deutsche sind, wo der Kapitalismus aber sich eigentlich nicht so sehr drum kümmert. Da sieht man auch, dass der auch nicht immer nationalistisch funktioniert. Genau, und bis heute ist das ja genau der Punkt und das Argument bei den Rechten zu sagen, weil wir Deutsche sind, haben wir ein Recht auf Reichtum. So funktioniert aber sozusagen das nicht. Und das Angebot ist zu sagen, wir könnten auch auf Solidarität miteinander, die wir sozusagen arm gemacht worden sind und die wir gedemütigt worden sind, mit denen, die das auch werden und dann dort was Gemeinsames aufbauen. Und natürlich, der Osten ist nicht rassistischer als der Westen. Das sage ich jedes Mal. Er tritt nur anders auf. Er kann anders auftreten. Und zwar genau aus dem Grunde, weil sozusagen die Einwanderung nach Ostdeutschland so viel geringer war als in Westdeutschland. Also die Prozentzahlen sind einfach viel geringer. Es gibt zu wenig Migranten und Migrantinnen im Osten. Das ist das, was da sehr stark fehlt, um im Grunde dort auch was Gutes zu entwickeln. Aber nichtsdestotrotz ist sozusagen genau das sozusagen der Weg. Und der wird jetzt ja auch beschrieben von den vielen jetzt doch auch migrantischen, postmigrantischen Stimmen aus dem Osten, den sogenannten Ossis of Color, die jetzt in den letzten 4-5 Jahren sehr sichtbar geworden sind, hervorgetreten sind und gesagt haben, dass sie sozusagen auch in Ostdeutschland oder früher in der DDR gelebt haben, dass dort Begegnungen gab, solidarische Begegnungen auch, dass dort was entstanden ist. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Stimmen gerade, denen man zuhören muss, weil die im Grunde genommen die Brücke bauen können, auf die wir uns alle beziehen können. Nämlich zu sagen, auch der Osten ist eine sozusagen Gesellschaft der vielen, wenn es auch eher nur rudimentär ist, aber es gibt sie eben auch dort und wir müssen sie sichtbar machen und eben auch dort die Vision entwickeln, dass das sozusagen der Weg ist, dort eben auch das zu verändern in so katastrophale Wahlergebnisse, wie jetzt vorgestern eben, dass dem da was entgegengesetzt werden kann, den Rechten. Aber ich weiß, es sieht gerade ultra düster aus, aber das ist eben genau der Weg. Also wenn von Brandmauer geredet wird und gegen die AfD vorgehen, dann muss man die migrantische Perspektive ein, sich dort verbünden, sich diese Geschichten angucken und nicht wieder dieselben Fehler machen, die Linke so oft macht, an ihnen vorbeigehen, sich nur als Opfer sozusagen benutzen und sich dann nur fokussieren sozusagen auf so eine Auseinandersetzung mit den Rechten. Dabei dann fehlt die Grundlage im Grunde genommen und die Vision, für eine andere Gesellschaft. Und das ist genau das, was wir jetzt entwickeln müssen. Und deswegen muss man diese Perspektive der Gesellschaft der Vielen eben einnehmen, aus einer linken Haltung heraus.
Zu hören war ein Interview über Solidarität und Perspektiven in einer postmigrantischen Gesellschaft. Der Link zum erwähnten Podcast ManyPod findet sich im heutigen Fossin-Eintrag. Immer wieder steht Digitalpolitik auf der Tagesordnung der EU. Ein weiterer Gesetzesvorschlag auf EU-Ebene sieht vor, private Chats automatisiert zu überwachen. Jetzt schon ist das unter anderem bei Facebook und Gmail auf freiwilliger Basis so, dass Nachrichten, die verschickt werden, automatisiert nach potenziell strafbaren Inhalten durchsucht und an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Genau das soll per Gesetz für alle Anbieterinnen und Anbieter von digitalen Kommunikationsprogrammen in der EU verpflichtend werden. Radio Korax sprach mit dem ehemaligen EU-Abgeordneten der Piratenpartei, Patrick Breyer.
Wieso steht das jetzt schon wieder zur Debatte, obwohl schon mehrmals praktisch wieder beerdigt wurde vom Thema her? Weil es jetzt heute im EU-Rat wieder diskutiert wird, wie wir eigentlich von dir erfahren durften.
Genau, das Interesse daran, so eine Messenger-Massenüberwachung durchzudrücken, das heißt, vollautomatisiert und flächendeckend nach bestimmtem Material suchen zu können, ist natürlich ein riesiges Interesse daran. Die Polizei freut sich darauf, nach allen möglichen Sachen künftig durchsuchen zu können, und Europol hat längst die Ausweitung gefordert auf andere Straftaten als jetzt zu Lasten von Kindern. Zum Beispiel käme in Frage Urheberrechtsverletzung, könnte man damit wunderbar finden. Aber auch die Geheimdienste wollen natürlich mit so einer Chat-Kontrolle gerne die sichere Verschlüsselung von Messenger-Diensten durchbrechen und beerdigen, um dann eben auch massenhaft nach ihren Beobachtungssubjekten suchen und bestimmte Gruppierungen, unliebsame Gruppierungen beobachten zu können. Und weil das Interesse daran so riesig ist, geben die nicht auf und kommt das immer wieder zurück. Uns ist es schon mehrfach gelungen, die notwendige Mehrheit zu verhindern unter den EU-Regierungen, aber nur sehr knapp. Zuletzt hat nur noch eine einzige EU-Regierung gefehlt, dann hätte man die Mehrheit gehabt. Und deswegen unternimmt jetzt die neue Ratspräsidentschaft, und zwar ist das im Moment Ungarn tatsächlich, ernsthaft Ungarn, das am wenigsten rechtsstaatliche und am autoritärsten Land der EU, unternehmen jetzt einen Versuch, durch ein weiteres Zugeständnis diese erforderliche Mehrheit sich erkaufen zu wollen. Und das sieht vor, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Auffindung von neuen, bisher unbekannten Darstellungen nicht verpflichtend werden soll zunächst. Das heißt, man will nach Material suchen, was bereits referenziert ist in Polizeidatenbanken. Das Problem ist, dass genau diese Methode der Suche nach vermeintlich bekanntem Material so fehleranfällig ist, dass selbst das BKA schon die Hälfte der Chats bisher aus den USA, die scannen bisher freiwillig in den USA die großen Dienste von Facebook, von Google, von Microsoft. Diese Dienste machen diese Massenüberwachung schon heute auf freiwilliger Basis. Und von diesen Hinweisen werden vom BKA schon allein die Hälfte von vornherein verworfen als nicht strafrechtlich relevant. Und dann geht der Rest an die Länder, und die stellen dann auch nochmal oft genug ein. Denn kein Algorithmus kann ja zuverlässig beurteilen, ob etwas in einem bestimmten Land strafbar ist. Das Strafrecht ist unterschiedlich von einem Land zum anderen. Ob etwas absichtlich gemacht worden ist oder ob man einfach eine Nachricht bekommt von jemandem und gar nicht wollte vielleicht. Also die Frage Vorsatz kann kein Algorithmus beurteilen. Ob etwas einvernehmlich geteilt wird, zum Beispiel Jugendliche untereinander, in Paarbeziehungen untereinander, wie alt abgebildete Personen tatsächlich sind, all das kann niemand zuverlässig sagen. Und so kommt es dazu, dass eben massenhaft auch völlig legale Chats bis hin zu intimen Bildern, die man sich wirklich einen geschützten Raum, Familie, Partnerschaft und so weiter einvernehmlich zuschickt. All das kann plötzlich in den Händen von ja ausländischen Organisationen, von Polizeibehörden überall landen, wo es nicht sicher ist, wo es nicht hingehört. Und aus dem Grunde ist es so wichtig, dass wir jetzt protestieren, wo versucht wird, und heute findet die entscheidende Sitzung oder die erste Sitzung dazu statt, wo jetzt versucht wird, doch noch die erforderliche Mehrheit für diese Chatkontrolle, für diese Messenger-Massenüberwachung, für das Ende des digitalen Briefgeheimnisses und sichere Verschlüsselung zusammenzubringen.
Das ist schon mal ein ganz ordentlicher Rundumschlag, wo ganz, ganz viel jetzt aufgetaucht ist. Ich würde auf zwei oder drei Punkte ganz explizit eingehen wollen. Das erste ist diese Feststellung, es gibt schon das Ganze auf einer freiwilligen Basis. Bei welchen Diensten konkret ist das und wer ist davon betroffen, einfach so im Zwecke dessen, dass alle informiert sind, die diese Dienste benutzen?
Ja, das erste ist, es wird nur von US-Diensten praktiziert. Das zweite ist, es wird bisher nur von Diensten praktiziert, die nicht Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, wenn ich auf Facebook oder Instagram eine Direktnachricht schicke jemandem, dann ist das nicht verschlüsselt und wird gescannt und wird dann gegebenenfalls oft hunderttausendfach auch ausgeleitet, wenn da irgendein Verdacht besteht. Genauso, wenn man irgendwie in Facebook-Gruppen was schreibt. Aber auch Gmail macht zum Beispiel mit, wenn ich einen E-Mail-Account bei dem großen Anbieter Gmail habe. Da wird verdachtslos gescannt. Und bei Microsoft betrifft das zum Beispiel die Spiele über die Xbox. Ja, wenn ich da im Game-Chat was schreibe, wird gescannt. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, es betrifft nicht nur Darstellungen, nach denen da gesucht wird, ja, Nacktdarstellung, Missbrauchsdarstellung, sondern erste Anbieter fangen sogar an, die Texte, die Chat-Inhalte daraufhin zu analysieren. Gibt es Schlüsselwörter dafür, dass hier versucht wird, einen Kontakt zu einem Minderjährigen anzubahnen, ja? Und diese Verfahren sind so experimentell und fehleranfällig, dass selbst das BKA mir gesagt hat, da werden massenhaft Chats dann gemeldet und angespült, die zwar vielleicht mit Dating zu tun haben, aber nichts Entferntesten mit Kindesmissbrauch. Also da wird viel zu breitflächig und ungenau gesucht, und man spreche schon mit den Anbietern, dass die da was ändern müssen. Denn so viele Falschmeldungen wie im letzten Jahr hat das BKA überhaupt noch nie bekommen.
Jetzt soll das Ganze allerdings, so der Vorschlag, verpflichtend sein für alle Anbieter und auch bei verschlüsselten Chats greifen. Das ist, was heute diskutiert wird. Vielleicht ganz kurz einmal der Blick auf, gut, das wird heute diskutiert, ist soweit klar, aber vielleicht ganz konkret ist das ja auf Betreiben von Ungarn jetzt neu auf die Tagesordnung gesetzt worden, wo Viktor Orbán an der Macht ist. Gibt es vielleicht auch einen innenpolitischen Grund, warum genau Ungarn hier da gerade dran ist? Ist das irgendwie vielleicht feststellbar, wieso genau Ungarn jetzt das vorantreibt?
Ungarn hat immer zu den Befürwortern gehört, genauso wie zum Beispiel Irland und so weiter. Sie begründen das immer damit, schützen zu wollen, aber es gibt natürlich auch viel weitere Begehrlichkeiten, dass man, und die Innenminister fordern das tatsächlich schon seit längerem, dass man endlich die Verschlüsselung durchbrechen muss, weil sie natürlich auch von Straftätern genutzt wird. Und das ist denen ein Dorn im Auge. Und da ist natürlich der Einfallstür, ist natürlich diese Chatkontrolle. Denn der Einstieg kann man begründen mit Kindern. Das ist ein Thema, wo viele Menschen natürlich emotional drauf reagieren. Wir wollen alles tun, um unsere Kinder zu schützen. Und da wird versucht, bei diesem Thema die Verschlüsselung zu durchbrechen. Das bedeutet, jeder Messenger-Dienst müsste, noch bevor eine Nachricht verschlüsselt abgeschickt wird, die scannen. Und wenn dann eben ein Verdacht signalisiert wird, dann würde diese Nachricht, der Chat, unverschlüsselt ausgeleitet werden. Und wenn man als Nutzer immer damit rechnen muss, dass so ein Verdacht oder auch falscher Verdacht zur Ausleitung führt, kann ich mich eben letztendlich nicht mehr darauf verlassen, dass ein Chat privat bleibt. Und das ist natürlich dann der Todesstoß für Aktivitäten wie vertrauliche Beratung, politische Aktivismus, Dissidenten, Oppositionelle brauchen Verschlüsselung. Übrigens, die Sicherheitsbehörden setzen sie auch ein, ne? Die nehmen sich deswegen selbst von der Chatkontrolle aus. Deren Chats sollen nicht kontrolliert werden, weil die genau wissen, wie fehleranfällig das ist. Und daran sieht man wieder die Doppelmoral, die damit verbunden ist. Also Ungarn unterscheidet sich in dieser Hinsicht jetzt nicht von vielen anderen Staaten. Tatsächlich ist eine Mehrheit inzwischen für Chatkontrolle, aber es braucht bei EU-Entscheidungen eine sogenannte qualifizierte Mehrheit. Das heißt, es muss dann doch eine deutliche Mehrheit sein. Die ist bisher noch nicht erreicht gewesen, weil knappe Anzahl von Staaten, die diese Schwelle noch überschreiten, bisher Bedenken hat dagegen ist, aber eben teilweise nicht aus grundsätzlichen Gründen, sondern weil sie gewisse Änderungen fordern. Und deswegen ist jetzt die Gefahr, wenn jetzt Zugeständnisse gemacht werden und vielleicht auch nur eine Regierung umfällt, und da ist besonders in Gefahr die Niederlande, weil die dieses Zugeständnis gefordert hatte, keine KI, und weil da jetzt eine neue rechte Regierung an der Macht ist. Ja, da besteht natürlich die Gefahr, dass die ihren Widerstand aufgeben könnten. Und wenn dann kein anderes Land sich umentscheidet, was bisher positiv war und sagt, nee, inzwischen ist uns das zu heiß, und da sind wir auch an Ländern dran, wie zum Beispiel Finnland, dass die ihr Ja jetzt in ein Nein ändern sollten. Wenn das nicht gelingt, dieses Meinungsbild zu halten, dann droht das beschlossen zu werden, und zwar wird angestrebt bis zum Ende des Jahres von Ungarn.
Das ist die aktuelle Situation. Roman möchte eine Frage einschießen.
Ja, ich habe immer den Eindruck, wenn ich so von der Seite auf diesen Prozess drauf schaue, der sich da innerhalb der Europäischen Union abspielt, da sind die Innenministerien ganz stark drin, die ja irgendwie, mir scheint es notorisch, von der Illusion auszugehen scheinen, dass ihnen die Maschinen die polizeiliche Arbeit abnehmen könnten. Und dann gibt es halt irgendwie so Aktivisten wie dich, die da irgendwie dagegen auftreten. Gibt es bestimmte Gruppierungen in jedem Land? Was hast du für einen Eindruck? Wie sieht das so allgemein in der Bevölkerung aus? Du sprachst das Thema Kinderpornografie, Kindsmissbrauch schon an. Das ist natürlich hervorragend geeignet, um so Legitimität dafür herzustellen. Aber insgesamt haben wir ja auch sowas wie Videoüberwachung öffentlicher Räume und so weiter. Und da zeigt sich in Umfragen immer sehr stark, dass es eine relativ große Gruppe der Bevölkerung gibt, der das entweder einfach nur wurscht ist oder die sagen, ja klar doch, da muss was getan werden. Hast du den Eindruck, dass sich in dem Bereich irgendwie die öffentlichen Wahrnehmungen in Europa, in den verschiedenen Ländern, dass die sich irgendwie in die eine oder andere Richtung verschieben?
Ich denke mal, dass dieser Rechtsruck, den wir jetzt beobachten und auch schon bei der Europawahl beobachten konnten, ja, dass die Menschen zunehmend angstgetrieben sind im Grunde genommen und verunsichert sind, dass das natürlich auch dazu führt, dass man nach immer mehr Sicherheit und Kontrolle ruft, und zwar nicht nur jetzt, was jetzt der aktuelle Anlass ist gegenüber Menschen, die zu uns kommen, sondern natürlich dann auch als nächstes oder in dem Zuge im eigenen Land. Wir haben das ja schon beobachtet, jetzt in Paris bei den Olympischen Spielen wurden die ja zum Vorwand genommen, um erstmals eine massenhafte biometrische Verhaltenserkennung einzuführen. Das heißt, Kameras haben der Polizei Meldung gemacht, wenn jemand sich auffällig verhalten hat. Und das ist ja, sind ja wirklich chinesische Verhältnisse, so eine Art Blockwart, digitaler Blockwart, dass man gemeldet wird, wenn man sich nicht wie alle anderen verhält. Das ist natürlich der Todesstoß für eine freie und vielfältige Gesellschaft. Und das zeigt eben, wie schnell solche Überwachungstechnologien, und heutzutage ist es technisch ja wirklich möglich, einen Hightech-Überwachungsstaat auch zu errichten nach chinesischem Vorbild, wie schnell das technisch Machbare dann eben auch schrittweise bei uns Einzug hält. In Deutschland haben wir gesehen, letzte Woche erst Sicherheitspaket, ne, quasi auf Druck dieses Anschlags in Solingen hin und vor allem auch der Wahlergebnisse hin, des Rechtsrucks hin, hat die Bundesregierung dann gesagt, sie wollen hier so ein Sicherheitspaket auf den Weg bringen. Und das ist natürlich nur der Anfang. Man verhandelt jetzt schon mit der CDU, um das auszuweiten. Und da droht natürlich schon eine ganze Welle an Repression und Überwachung. Meine Befürchtung ist, dass das unsere Gesellschaft nicht sicherer macht, dass wir im Endeffekt zwar vielleicht in so einer Art digitalem Gefängnis leben unter völliger Kontrolle, aber dass Straftäter das nicht bremsen wird, dass die als erstes natürlich wissen, wie sie das umgehen können und dass es umgekehrt aber ganz viel in unserer Gesellschaft an Engagement und Aktivismus kaputt macht und wir letzten Endes in einer passiven Gesellschaft enden könnten, wo jeder nur auf sich selbst bedacht ist und sich möglichst unauffällig verhält. Und das ist eine tote Gesellschaft, die keine Zukunft hat und in der ich auch nicht leben möchte.
Zu hören war ein Interview von Radio Korax mit Patrick Breyer über Chatkontrolle in der EU. Weitere Weltempfänger mit Interviews des ehemaligen EU-Abgeordneten zur Datenpolitik finden sich im heutigen Frosin-Eintrag. Das war das Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einem Weltempfänger und CC-Musik von La Boer. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Gestaltet und moderiert wurde die Sendung von Nora Niemetz. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Musik.